Deutschlandfunk. Der Tag.
There's a million different emotions.
Shelby Lynn sagt das. Sie hat am 25. Mai getwittert: Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein gespiked wurde.
The contrast to the messages that I received. I mean, one message I could open and it'll be a death threat and call me all slurs under the sun. And then the next one will be call me a hero and saying that they're so proud of me. So it's a bit of a roller coaster.
Über diese Achterbahn habe ich mit ihr gesprochen. Und mit einer Investigativjournalistin darüber, dass es um viel mehr geht als um diesen einen Fall. Und wer dachte, dass es schon in Deutschland schwer ist, das aus fossiler Energien voranzutreiben, der war wahrscheinlich noch auf keiner Weltklimakonferenz. Der Tag am 5. Juni 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Ihr Tweet hat dafür gesorgt, dass die Medien draufschauen. Dass zum Beispiel in Deutschland mehrere Teams recherchieren, die Süddeutsche Zeitung, der WDR, dass die Polizei ermittelt und dass aus He said, she said inzwischen ein He said, she said, she said, she said und sie auch noch geworden ist. Shelby Lynn aus Nordirland ist nicht die erste und bei weitem nicht die einzige, die schwere Vorwürfe erhebt gegen den Frontmann von Rammstein, gegen Till Lindemann. Aber sie ist die erste, die dem Ganzen einen Namen und eine Stimme gibt. Um die Vorwürfe hier im Podcast einzuordnen, finde ich es wichtig, diese Stimme auch zu hören. Und genauso wichtig ist es natürlich, das einzuordnen in den größeren Kontext und dann die Grautöne ebenso auszuleuchten wie die potenziell roten Linien und die andere Seite. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt mit Maike Backhaus machen kann. Sie ist Investigativjournalistin und recherchiert das Thema und war dafür unter anderem gerade in Nordirland. Hallo Maike, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hi, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Du hast dir jetzt eben ja nicht nur den Twitter-Thread und ihre Posts angeguckt bei Insta und so, sondern du hast Shelby tatsächlich getroffen, kommst da gerade aus Irland zurück, aus Nordirland. Warum war dir das so wichtig, dieses persönlich hinfahren und vor Ort recherchieren?
Der Twitter-Thread in sich und das, wie sie dort ihre Geschichte erzählt, ist aus journalistischer Sicht ja noch keine Grundlage für eine Berichterstattung. Und insofern war ich wahnsinnig dankbar, dass sie gesagt hat, dass ich sie besuchen kann und dass ich dann dorthin fliegen konnte und eine Überprüfung dieser Geschichte, der Art, wie sie sie erzählt und von dem, was sich abspielt, einfach vornehmen konnte und darüber eine größere Klarheit bekommen, wie glaubwürdig ich das Ganze einschätze.
Mhm. In den Videos, die man sich dort ansehen kann, da wirkt sie ja durchaus emotional, ne, bei dem Thema zumal. Den ersten Tweet hat sie da mitten in der Nacht gepostet. Wie hast du sie denn jetzt im persönlichen Gespräch erlebt, in der Zeit, als du da warst?
Ja, sie kam mir sehr, sehr klar und aufgeräumt vor und vor allem genau das, was du beschreibst. Ich hatte vorher auch schon verschiedene Videos gesehen und das ist auch, glaube ich, ein Teil dieser sehr, sehr komplizierten Situation. Es geht ja gerade in der Diskussion total viel darum, wie glaubwürdig ist sie denn nun? Es wird ja viel auch über ihren Charakter spekuliert und zwar auf Grundlage von diesen Videos, die von ihr aufgenommen wurden in einem Moment, in dem sie von sich sagt, dass sie da so neben sich stand und nicht nur sie, sondern auch andere Augenzeugen, dass sie ja den Eindruck hat, dass sie da unter dem Einfluss von Substanzen war, die ihr verabreicht worden sind. Das heißt, das Bild, was da in der Öffentlichkeit steht, das ist eines, was von dem sie selber sagt, das ist komplett untypisch für sie, von dem auch ihre Mutter bestätigt hat, das ist in so einem Zustand hat sie ihre Tochter noch nie erlebt, die auch mit ihr gesprochen hat. Und ich muss auch sagen, ich kann jetzt nicht sagen, nach einer Woche, dass ich eine genaue Einschätzung dazu abgeben kann, aber ich kann nur sagen, wie ich sie dort erlebt habe, ist schon sehr stark abgewichen von dem, was man da online in diesen Videos sieht.
Mhm. Und du hast das Bild ja komplettiert, du hast nicht nur mit ihr gesprochen, sondern weiter recherchiert, hast dir unter anderem auch das Video ihrer polizeilichen Vernehmung angeschaut. Was ist dabei rausgekommen? Also um welche Vorwürfe geht es da auch konkret?
Also diese Polizeivernahme war ja in einem Videocall und genau, ich saß ich saß daneben und das war ja...
Ach was, das war mir nicht klar, dass du daneben saßt.
Fünfstündige Befragung, die sehr, sehr intensiv war, auch dadurch, dass es dann natürlich mit Übersetzer stattfinden musste. Und die sind sehr detailliert durch diesen Fall durchgegangen. Und das ging, eigentlich war es erstmal einfach nur eine Aufnahme von ihrer Schilderung. Und was natürlich wichtig ist zu sagen, Shelby Lynn gibt an und weitere Augenzeugen bestätigen das auch, dass sie schon direkt am Tag nach dem Vorfall auf dem Konzert mit dem Polizist, der dann auch anwesend war, eigentlich eine Anzeige erstatten wollte und der die aber offenbar nicht aufgenommen hat. Und darum ging es auch darin und in dem, was sie da schildert, ging es darum, dass sie angibt, den Eindruck zu haben, auf dem Konzert K.O.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben und dann in eine Situation mit Till Lindemann unter der Bühne gebracht worden ist, in dem er davon ausgegangen ist, dass sie miteinander Sex haben. Und sie dann später in ihrem Hotel, sie beschreibt dann, dass sie sehr starke Gedächtnislücken ab einem bestimmten Punkt an diesem Abend hat und sich kaum erinnern kann. Da geht es auch um genau diese Situationen, von denen es jetzt Videoaufnahmen gibt von ihr. Sie sagt, an viele von denen kann sie sich gar nicht erinnern. Und dann hat sie angegeben, dass sie, als sie zurück im Hotel war, festgestellt hat, dass sie überall diese riesigen Hämatome hat, von denen sie nach wie vor keine Ahnung hat, wie ihr die zugefügt wurden oder wie die zustande gekommen sind.
Ich habe auch mit ihr sprechen können im Vorfeld zu unserem Gespräch und auch dank dir, Maike, um mir auch ein eigenes Bild machen zu können und natürlich auch, damit wir für dieses Audioformat eben O-Töne haben, also damit auch Shelby eine Stimme bekommt, auch in diesem Podcast. Und sie hat mir auch an der Stelle nochmal erzählt, dass sie das Gefühl hat, also so wirklich ernst genommen hat sie bisher niemand der Behörden, also wirklich jetzt ausdrücklich unterstrichen, der öffentlichen Stellen, also angefangen von dem Rettungsteam bis hin dann auch zur Polizei.
All the authorities, everyone that should have helped me along the way has not. Everyone has failed me along the way. Police, ambulance crew, and then the subreddit, everything. So, no, that's, I had to go public because nobody was going to listen to me.
So schildert das also Shelby. Was hast du da recherchiert? Nimmt die Polizei die Vorwürfe ernst genug?
Das kann ich natürlich jetzt von hier aus nicht so gut beurteilen. Ich kann beurteilen, wie das Gespräch zwischen ihr und der Polizei abgelaufen ist in diesem Videocall. Und da war es auffallend, dass Shelby Lynn immer wieder auch genau das angesprochen hat, dass sie gefragt hat, weshalb wurde meine Anzeige nicht aufgenommen vor Ort? Warum wurde mir kein Blut abgenommen, um die auf Substanzen zu überprüfen? Warum wurden die Hämatome nicht fotografiert? Und weshalb wird erst jetzt reagiert? Und weshalb sprechen wir jetzt eine Woche später? Und ich fand es auffallend, dass die Polizei darauf einfach nicht geantwortet hat. Also es ging ganz lang hin und her und es gab offenbar darauf keine Antworten oder es gab keine, die der Beamte oder der Übersetzer geben wollten daraufhin. Und genau, für die Situation in Vilnius gibt es ja auch Augenzeugen, die das bestätigen, dass sie nach allen Kräften versucht haben, diese Anzeige zu erstatten. Und das ist so wichtig, weil wenn es darum geht, K.O.-Tropfen nachzuweisen, dann hat man wenige Stunden Zeit dafür. Das ist ein sehr knappes Zeitfenster. Und da hatte ich nicht den Eindruck, dass die Polizei da irgendwie drauf eingegangen ist, wie das da in dem Moment passieren konnte. Und genau, und diese Probleme haben sich ja dann weiter fortgesetzt. Ob das der Krankenwagen war, der sie dann nicht mit ins Krankenhaus genommen hat, oder ob es dann die nordirische Polizei war, die gesagt hat, uns sind hier die Hände gebunden, solange die Polizei in Vilnius nicht auf uns zukommt. Und die haben sich dann wirklich erst gemeldet, als Shelby Lynn dann an die Öffentlichkeit getreten ist. Und sie sagte ja auch, das war für sie der allerletzte Weg, der ihr noch blieb, um dem etwas entgegenzusetzen und auch um andere zu warnen.
I've always had a strong stance for justice and standing up for what's morally right. I've never been afraid to call people out for bad behavior or, you know, hold them accountable. never been afraid to do that. And this is on a colossal scale, but it doesn't change anything. It doesn't matter that they're Rammstein or anything. They still need to be held accountable.
Also Shelby ist tatsächlich weder die Einzige, die diese Vorwürfe erhebt, noch ist sie die Erste. Sie ist halt nur die Erste, die dem Ganzen jetzt so ihre Stimme gibt, quasi. Du arbeitest ja oder hast jetzt für den Artikel in der Welt am Sonntag, den du mitverfasst hast, mit dem Rechercheteam eben der Welt zusammengearbeitet. Die haben schon viel früher auch Hinweise bekommen, ne? Wie lief das ab?
Ja, ganz genau. Also 2022 im Oktober sind da die ersten Hinweise angekommen und die Recherche ging dann schon los. Wie das bei Recherchen in dem Gebiet öfters ist, gibt es da auch immer wieder so ein Hin und Her von dem, was sich Betroffene trauen oder nicht trauen. Und dann lief die Recherche weiter und dann kam jetzt dieser Fall Shelby Lynn dazu, als sie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und genau daraufhin hat die Welt am Sonntag sich an mich gewandt, weil ich ja jetzt schon mehrere Recherchen in diesem Feld Machtmissbrauch gemacht habe. Und dann bin ich mit eingestiegen und genau.
Dahinter steckt ja, du hast sie vorhin schon kurz erwähnt, also diese Row Zero, von der jetzt alle reden, diese ganz allererste Reihe vor Konzerten, von der aus Frauen dann quasi gecastet worden sein sollen. Das ist ja Teil des Vorwurfs, Casting für den Backstage-Bereich. Was ist denn dran dahinter, dass da tatsächlich systematischer Machtmissbrauch steckt? Also beschreib doch mal dieses System, das da vor allem eben ja Till Lindemann und seinem engeren Umfeld vorgeworfen wird.
Also für uns, nach unseren Recherchen, hat sich diese Systematik, also die da offenbar herrscht, sehr, sehr klar ausgebildet. Es scheint da so einen Ablauf zu geben, der sich wiederholt bei verschiedenen Konzerten und auch so einen Ablauf, der dazu führt, dass Frauen in Situationen kommen, die sie nicht richtig einschätzen können. Also es haben auch Menschen, mit denen wir gesprochen haben aus der Musikindustrie, haben das genauso beschrieben, dass sie gesagt haben, wir kennen das Showbusiness, wir kennen Konzerte, wir kennen Fans und wir kennen Rockstars und dass auch zwischen Fans und Rockstars mehr was läuft, das ist für niemanden Überraschung. Also ich fand es ganz gut zusammengefasst. Die eine sagte, wir wissen schon, dass Rockstars abends im Hotel nicht nur Tee trinken, aber die sagten, so wie wir das beobachtet haben, ist das, was sich da abspielt, etwas ganz anderes. Und die sagten halt, es wird wahnsinnig damit gespielt, dass besonders sehr junge Frauen in diese, die teilweise auch einfach starstruck sind, ein Idol zu treffen, die dann unter Drogen, ob das jetzt sehr viel Alkohol ist oder ob das teilweise, wie es ja offenbar auch der Fall war, andere Substanzen sind, die dann in eine gewisse Wehrlosigkeit versetzt werden und gefügig gemacht wurden. Und da sagten halt alle, das ist das, wo der große Unterschied liegt. Das sind rote Linien, die da überschritten werden. Und das ist nicht das, was man meint mit Fans, die vielleicht auch Lust haben, etwas mit ihrem Idol anzufangen. Das andere ist natürlich, wenn es tatsächlich so ist, dass dort jungen Frauen Substanzen verabreicht werden, dann ist natürlich die Einvernehmlichkeit einer Situation sowieso nicht mehr gegeben.
Jetzt ist es ja auch bei einer guten Recherche sehr essentiell wichtig, alle Seiten der Geschichte abzufragen. Und das habt ihr, also in dem Fall jetzt du und deine Kollegin, die ja auch den Artikel in der Welt am Sonntag verfasst haben, das habt ihr gemacht. Welche Reaktionen habt ihr denn bekommen von der Band, von Till Lindemann, von denjenigen, die ihr da angeschrieben habt und um eine Stellungnahme gebeten habt?
Ja, absolut. Wir sind da ja auch sehr kritisch dran gegangen, weil wir müssen ja auch immer im Kopf haben, es gibt die Möglichkeit, dass sich da jemand etwas komplett ausdenkt und sich vielleicht auch mehrere Menschen etwas ausdenken. Also mit der, ne, es gibt ja nicht einen Moment, in dem wir einfach entscheiden und jetzt glauben wir allen, sondern wir sind immer dran gegangen, im Prinzip mit zwei Blickwinkeln drauf und haben deswegen auch alle Vorwürfe, die online kamen, ernst genommen und haben die verfolgt. Und da muss ich sagen, war es erstaunlich. Wir konnten auch einige sehr gut überprüfen, dass die eigentlich sich alle Hinweise, die wir bekommen haben, die auf eine gegenteilige Situation hingedeutet haben, ließen sich entkräften oder auch, also da gab es dann sehr starke Hinweise darauf, dass da sich Dinge ausgedacht wurden, Menschen uns auch teilweise versucht haben, etwas vorzuspielen. Also genau, das war für uns wichtig, das
Aber
ganz kritisch zu
Ja,
prüfen.
Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht zu schnell unterbrechen. Hier hatte die Leitung gerade einen Hicks. Also eine öffentliche Reaktion der Band gab es, also inzwischen sogar schon zwei, ne, nachzulesen bei Instagram. Aber gab es auch eine Reaktion darauf für ein Statement für eure Recherche, für euren Beitrag? Nee, ne, da kam nichts drauf, oder?
Genau, also wichtig ist natürlich auch immer, alle Seiten anzufragen und allen die Möglichkeit geben, sich zu den Vorfällen oder zu den Vorwürfen zu äußern. Und genau, da gab es keine konkreten Antworten. Nee, tatsächlich, genau. Es gab ein Anwaltsschreiben an Shelby Lynn. Es gab diese öffentlichen Statements, aber da gab es keine konkreten Antworten oder Richtigstellungen oder andere Wahrnehmungen, die wir bekommen hätten, auch nicht aus dem Umfeld der Band.
I received a very thrown together cease and desist. First of all, via Instagram. They sent it on Instagram first and I ignored it, like, wise up, what the hell's that? Then I got it through WhatsApp, again, thrown together. The title of it is Shelby Lynn. They don't even spell my surname right. They spell L-I-N-N. And the document itself.
Also Shelby hat inzwischen eine Unterlassungserklärung bekommen, also zugestellt über Instagram, wie sie es jetzt gerade schildert. Aber es gab inzwischen Statements der Band, vielleicht können wir die auch mal kurz in Auszügen zitieren. Und das würde mich wahnsinnig interessieren, wie da deine Einschätzung ist. Also die erste Reaktion der Band war, ich zitiere das mal, das war ziemlich knapp, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen, so Vilnius, können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird in unserem Umfeld zugetragen hat. Punkt. Und dann gibt es eben noch ein zweites Statement bei Insta, jetzt vom Wochenende. Es seien Irritationen und Fragen entstanden bei den Fans. Ich raff das mal ein bisschen. Man nehme die Vorwürfe außerordentlich ernst. Man verurteile jede Art von Übergriffigkeit. Aber es gibt eben auch die Bitte, da nicht vorzuverurteilen. Und zwar weder die eine noch die andere Seite. Wie bewertest du diese Reaktion von Rammstein? Official ist das ja in dem Fall.
Ich finde jetzt das zweite Statement, das ist ja schon ein ganz anderes als das erste und es ist auch angemessener. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, was jetzt deren Gedanke dahinter war, aber immerhin geht es ja auch ein Stück weit darauf ein, oder so klingt es für mich, dass weder die eine noch die andere Seite vorverurteilt werden soll. Und es hat so etwas von, es wird zumindest ernster genommen. So. Und das finde ich schon mal einen ganz guten Schritt. Das andere ist, dass ja gerade die Fans von Rammstein teilweise extrem aggressiv gegen die Vorwürfe, aber auch vor allem gegen die Vorwürfe formuliert haben, also Shelby Lynn, aber ja auch andere, vorgegangen sind. Und vielleicht hilft ja dieses Statement, um das zumindest etwas einzufangen. Und man muss auch dazu sagen, Alena Makeva, die ja auch Teil des Bandumfelds ist, war ja diejenige, die auch Fans aufgerufen hat, gegen diese Aussagen vorzugehen und extrem Stimmung gemacht hat. Und das hat natürlich auch alles dazu geführt, dass das so eskaliert. Insofern muss man das Statement auch in diesem Kontext sehen. Und da finde ich, ist es jetzt so, ja, wie kann man das sagen? Es ist ein neutral angemessenes Statement, ohne irgendwie viel wirklich zu sagen.
Mhm. Und ja, die hat ja die beiden Hashtags ins Leben gerufen, zumindest einen davon, I stand with Rammstein oder Justice for Rammstein, das kursiert auch, der Hashtag. Sie hat auch in einem Blog der Band geschrieben, wir brauchen Hilfe, ne, also ganz offensiv dafür geworben, dass da Support kommt. Und Shelby auf der anderen Seite, beziehungsweise diejenigen, die sich da jetzt aus der Deckung gewagt haben, sage ich mal, oder die sich mit diesen Vorwürfen in die Öffentlichkeit gestellt haben, denen wird teilweise ja das Schlimmste unterstellt. Also das ist ja wirklich immer wieder dieses, das sei gar nicht passiert, das hat es nicht gegeben, sie will da nur 5 Minuten Ruhm, ne? Sowas liest man. Aber ehrlich gesagt ist das, was Shelby doch gerade erlebt, so ziemlich das Gegenteil von Ruhm, oder?
Ja, absolut. Und das, was sie da gerade erlebt, wirkt natürlich auch abschreckend auf alle, die potenziell vielleicht auch etwas dazu zu sagen hätten, was diese Geschichte stützt. Also das muss man schon auch als abschreckende Situation sehen. Also heute hat noch eine Betroffene gesagt, dass ganz viele halt auch Angst haben vor diesem Slut-Shaming, dass sie überhaupt ihr ganzer Name, ihre Identität in Verruf geraten. Das sind Menschen mit einem Leben, das sind Menschen, die auch noch in ihrem Leben etwas anderes werden wollen. Das sind ja oft auch sehr junge Menschen. Und das, ja, das macht natürlich total viel aus. Und obendrauf kommen noch diese Morddrohungen, der Aufruf, also dieses Kopfgeld, was auf Shelby Lynn ausgesetzt wurde. Das ist natürlich jetzt ein Niveau an Aggression und ein Umfeld, in dem sich vielleicht auch viele gar nicht mehr trauen, sich zu äußern.
No, I'm not afraid in the slightest. They're just keyboard warriors. No, I'm not afraid at all. Not in the least. I'm not scared of anybody.
Das ist Shelby Lynns Seite sozusagen, aber auch Rammstein bzw. Till Lindemann hat auch schon Konsequenzen erlebt. Also es ist zumindest so, dass der Verlag Kiepenheuer und Witsch sich von ihm distanziert hat. Und das ist ja genau das, der Verlag, wo er sein Buch veröffentlicht hat, ein sehr umstrittenes Buch, dieser Gedichtband, wo es auch um Vergewaltigungsfantasien geht. Also die haben sich jetzt von ihm distanziert. Jetzt habe ich heute noch gelesen, dass die Münchner Grüne die Row Zero verbieten wollen bei den 4 anstehenden Konzerten da in München. Ich glaube, 240.000 Tickets haben die da verkauft. Wie schätzt du das ein, dass es jetzt Reaktionen gibt, bevor, und das ist ja das Gegenargument derjenigen, die ihn da speziell verteidigen, bevor es eben ein Ende der Ermittlungen gegeben hat oder irgendwelche Prozesse?
Genau, und da wird ja das Argument gerne angebracht der Vorverurteilung, oder dass man sagt, hier gibt es eine Vorverurteilung und dass das problematisch ist. Und es ist ja so, dass es bisher eine Verdachtsberichterstattung oder verschiedene Verdachtsberichterstattungen gibt. Es gibt Indizien, es gibt Belege, aber es gilt erst als bewiesen, wenn es ein Gerichtsurteil gibt. Und jetzt ist es aber so, dass wir. Und bis dahin bleibt es einfach eine potenzielle Gefahrensituation. Und so muss damit auch umgegangen werden, würde ich denken. Also es ist halt nun mal eine akute Situation. Wenn es gerade keine laufende Konzertreihe geben würde, dann müsste man darüber auch nicht diskutieren. Aber das ist ja eben etwas, was gerade läuft. Und es geht genau um die Situation. Und das ist in meinen Augen keine Vorverurteilung.
Maike Backhaus, Maike, ich danke dir sehr für deine Zeit und das Gespräch und auch, dass du uns und Shelby miteinander connected hast. Vielen Dank für alles, also.
Gerne, danke dir. Ciao.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Das Pariser Klimaschutzabkommen ist angenommen. Ja, dafür reicht mein Französisch gerade noch so. Und mein Erinnerungsvermögen, 2015 war das, bei der Pariser Klimakonferenz. Und das hat sich auch deshalb so ins Hirn gebrannt, weil da 197 Staaten auf ein neues globales Klimaschutzabkommen sich geeinigt haben. Alle lagen sich in den Armen, hatten Pipi in den Augen, waren wahnsinnig glücklich. 8 Jahre später, zoomen wir mal rein, da wird die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen vorbereitet, ab heute in Bonn. Und da soll dann das erste Mal geschaut werden, ob der ganze Applaus auch angemessen war und ob das was gebracht hat. Kleine Klimakonferenz heißt die auch. Das habe ich vom Kollegen Georg Ehring gelernt und der ist jetzt in der Leitung. Georg, wie ist die Stimmung denn jetzt 2023 so?
Das Ganze ist ziemlich abgekühlt, weil das Pariser Abkommen gilt nach wie vor als die Grundlage des Klimaschutzes und in der Tat immer noch als großer Erfolg. Und es hat auch Fortschritte gegeben. Damals, als man das Pariser Abkommen abgeschlossen hatte, da hat man schon auf die große Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hingewiesen. Man hat vereinbart, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Und in der Realität strebte man, wenn alle Staaten ihre Ziele und ihre Zusagen umsetzen, auf eine Erwärmung deutlich über 3 Grad zu. Und jetzt ist es so, dass diese Differenz etwas gesunken ist. Man ist immer noch bei 2,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sagt etwa der Climate Action Tracker, eine Vereinigung von Wissenschaftsinstituten, die Emissionen in Temperaturdaten umrechnen. Und die sagen dann, es kommt immer noch die große Katastrophe, aber man hat einige Schritte gegangen. Und dementsprechend die Zustimmung zum Pariser Abkommen ist immer noch da. Aber sie ist einem Realismus gewichen, der sehr stark relativiert, was man da erreichen kann. Und deswegen dieses Global Stocktake, diese globale Bestandsaufnahme, um zu gucken, wie man jetzt vorankommt und wie man da mehr Tempo machen muss.
Jetzt muss ich sie erwähnen. Ich höre die ganze Zeit schon deine Katze im Hintergrund. Die beschwert sich auch lautstark und womit zu Recht, weil das Ganze ist ja eigentlich völkerrechtlich verbindlich gewesen, ne? Und trotzdem irgendwie jetzt nicht ganz so richtig on track. Was ist denn jetzt das neue Ziel? Gibt es ein neues Ziel?
Nein, es gibt kein neues Ziel. Es gibt nach wie vor das Pariser Klimaabkommen mit der Erderwärmung unter 1,5 Grad. Und es gibt jetzt eine globale Bestandsaufnahme, die wird in Bonn vorbereitet. Und wenn die durch ist, dann wird man feststellen, dass man wahrscheinlich ungefähr in der Größenordnung liegt, wie das auch unabhängige Beobachterinnen und Beobachter feststellen. Und da muss man dann neue Maßnahmen festlegen. Die große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die war bei der Abfassung des Pariser Abkommens bereits klar und es blieb der Weltgemeinschaft nichts anderes übrig, als zu sagen, mithilfe von neuen Techniken, mithilfe von Verbilligung von Wind- und Solarenergie, mithilfe der Weiterentwicklung des Klimaschutzes wollen wir uns in den nächsten Jahren darum bemühen, dem Ziel näher zu kommen. Nun läuft aber auch die Zeit ab. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts müssen die Emissionen in etwa halbiert werden, um das Ziel 1,5 Grad noch zu erreichen. Und da wird man sich auf stärkere Maßnahmen einigen müssen. Aber das Rennen gegen die Zeit, die Verringerung des Widerspruchs zwischen Anspruch und Wirklichkeit in den nächsten Jahren, das ist im Pariser Abkommen angelegt.
Mhm. Gerade klingt es ja relativ pessimistisch. Also vielleicht müsste die Zwischenbilanz in Dubai ja tatsächlich lauten, wir haben jetzt bisher nicht alles erreicht. Also was, wenn es dann gar nicht mehr klappt mit dem angestrebten Ziel? Kannst du da vielleicht nochmal die Konsequenzen aufzeigen?
Die Konsequenzen sind in großer Steigerung das, was wir derzeit erleben. Wir haben derzeit etwa 1,1, 1,2 Grad Erderwärmung. Wir haben eine Häufung von Dürren. Wir haben Hitzewellen im Sommer in den letzten Jahren, ja auch in Deutschland und in Mitteleuropa, aktuell in Südwesteuropa, am Horn von Afrika. Dürren, die es den Menschen unmöglich macht, dort nach wie vor weiter zu leben und Landwirtschaft zu betreiben. Und das wird sich schon bei 1,5 Grad stark intensivieren. Und wenn es dann noch darüber hinausgeht, was absehbar ist, dann werden sich solche Katastrophen häufen in die Richtung, dass ganze Weltregionen unbewohnbar werden. Das Horn von Afrika habe ich schon genannt, wenn man da keine Landwirtschaft mehr betreiben kann, die Menschen dort leben von der Landwirtschaft, dann werden die sich auch versuchen, eine neue Bleibe zu suchen. Und solche Regionen gibt es viele in der Welt. In heißen Regionen wird es immer mehr so, dass tagsüber die Temperaturen so hoch sind, dass körperliche Arbeit kaum noch möglich ist. Und der Mensch verlässt immer mehr in immer größeren Regionen seine Wohlfühlzonen. Das muss man unbedingt vermeiden, ist aber nicht auf Kurs, das zu tun.
Mhm. Und genau diese Regionen, die du gerade geschildert hast, die sind ja die, die von dem, ja, man nennt es das Prinzip des Loss and Damages, so besonders betroffen sind. Die waren ja ein großes Thema bei der letzten Konferenz in Sharm el-Sheikh. Da haben wir auch drüber gesprochen, wir beide sogar. Ich erinnere mich in unserer Folge Schäden und Verluste, so haben wir es damals genannt. Ist das denn schon irgendwie vorangekommen in dem Punkt? Also schon irgendwelche Hilfe auch mal sicher angekommen zum Beispiel?
Ja, das ist vorangekommen, aber im UN-typischen Schneckentempo. Man hat sich in Sharm el-Sheikh darauf geeinigt, dieses Thema anzupacken. Man hat beschlossen, organisatorische Strukturen zu schaffen. Die werden jetzt in Bonn besprochen. Die werden in Dubai möglicherweise zum Abschluss gebracht, damit Zahlungen kanalisiert werden. Also der Deal ist im Prinzip, die reichen Länder erkennen keine Rechtsverpflichtungen an, leisten aber freiwillige Zahlungen und auch Schwellenländer, die mehr Geld haben, sind eingeladen, Zahlungen zu leisten. Und wenn man eine organisatorische Struktur hat, dann können diese Zahlungen kanalisiert werden, um mit klimabedingten Wetterkatastrophen besser umgehen zu können. Die Zahlungen selber, die tröpfeln noch, aber wenn sich die Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, Strukturen zu schaffen, dann wird da vermutlich auch Geld nachkommen, allerdings mit Sicherheit sehr, sehr viel zu wenig, um die tatsächlich anfallenden Schäden auch tatsächlich zu begleichen.
Du hast jetzt in einer deiner ersten Antworten schon von den Maßnahmen gesprochen, die ergriffen werden müssen, damit es dann doch noch zum Erreichen des Ziels kommt. Welche sind das? Also das ist ja unter anderem auch die Überschrift der Klimakonferenz jetzt in Bonn, um das Ganze vorzubereiten. Welche könnten das sein, um dieses Ziel noch zu erreichen?
Besonders strittig ist der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Viele Länder, die auf Klimaschutz setzen, möchten gerne, dass bei den Klimakonferenzen vereinbart wird, auch bei der nächsten Klimakonferenz in Dubai, das Ziel eines Endes der Nutzung von Kohle, Öl und Gas. Der Gastgeber Dubai ist streng dagegen. Die sagen, wir wollen die Emissionen aus diesen Quellen verringern, aber wir wollen nicht die Verwendung von Öl stoppen. Sie setzen auf Techniken wie CO2-Speicherung in tiefen geologischen Formationen. Die setzen darauf, dass bei der Förderung weniger Gas sozusagen daneben geht und die Atmosphäre noch zusätzlich belastet. Aber den Ausstieg wollen sie nicht. Dieser Ausstieg ist aber ganz zentral, um beim Klimaschutz auch tatsächlich zum Ziel zu kommen. Weshalb das Thema meiner Meinung nach jetzt immer schwieriger wird, das sehen wir ja auch hier in Deutschland. Die einfachen Maßnahmen, nämlich Windräder aufzustellen, Solaranlagen in großem Stil aufzustellen, die laufen jetzt, die zeigen auch Wirkung. Aber es bleiben ganz beträchtliche Restemissionen über. Die kommen aus Heizungen, die kommen aus dem Straßenverkehr. Und da ist jeder Einzelne gefordert, sich umzustellen und auch unter Umständen Geld in die Hand zu nehmen. Das muss auf sozialverträgliche Weise organisiert werden. Und wir erleben ja gerade in Deutschland, wie schwierig das ist. Mhm. Aber ohne diese Umstellungen bleiben Emissionen und sind die Klimaschutzziele unerreichbar.
Lass mich noch mal auf Gastgeber Dubai zurückkommen. Also ein Ölemirat, das jetzt schon im Vorfeld gesagt hat, also für das eine oder andere, für die Abkehr von fossilen Brennstoffen, da sind wir irgendwie nicht so für. Ist das denn klug, das ausgerechnet dort zu verhandeln? Ist das überhaupt möglich, das dort zu tun?
Klug finde ich das nicht. Es läuft so bei UN-Klimakonferenzen, dass die Konferenzleitung reihum geht. Dieses Mal ist die asiatisch-ozeanische Gruppe mit Australien zusammen Gastgeber und die suchen aus, welches Land die Konferenz ausrichtet. Und da hat sich Dubai beworben gehabt und hatte offenbar da die besten Karten. Solche Länder, die viel Öl haben, die auf Rohstoffe setzen, haben im Klimaschutz ein großes Interesse und setzen dann durch, dass sie Gastgeber werden, aber treten dann als Bremse auf, wahrscheinlich unterstützt von den Ländern, die auch für die Auswahl dieses Staates sind, denen das Tempo im Klimaschutz ebenfalls zu schnell geht. Das ist aber für den Klimaschutz insgesamt fatal.
Mhm. Du hast jetzt ja gerade schon beschrieben, dass es im Moment auch keine einfachen Klimazeiten für die Ampelkoalition sind. Aber wie siehst du denn in diesem Setting in Dubai jetzt die Rolle der Bundesregierung? Also eigentlich sind wir ja schon erklärtermaßen pro Klimaschutz. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also eigentlich sind alle Weichen so in die Richtung gestellt. Welche Rolle könnten wir da spielen? Könnten wir Allianzen schmieden? Wie siehst du das?
Deutschland ist im Klimaschutz angesehen als ein Land, das als Treiber auftritt, das Ehrgeiz fordert, das Allianzen fordert und klare Worte gegen Bremser und gegen Rückschritt bringt. Jennifer Morgan, die Klimabeauftragte im Bundesaußenministerium, hat auch heute wieder mit klaren Worten gesagt, uns läuft die Zeit davon, wir müssen schneller werden, wir müssen Allianzen schmieden, wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Das ist die eine Seite, aber die Schattenseite Deutschlands ist, dass Deutschland nach wie vor sehr hohe Emissionen hat, an die 10 Tonnen CO2 und andere Treibhausgase pro Jahr und pro Person. Das liegt daran, dass wir noch sehr viel Kohle verwenden, dass bei uns ineffizient geheizt wird, dass bei uns dicke Autos viel fahren und auch auf Autobahnen schnell fahren dürfen. Das verhagelt uns die Klimabilanz und das erschwert auch ein glaubwürdiges Auftreten auf solchen Klimakonferenzen.
Diese jetzt in Bonn, die geht insgesamt 10 Tage lang. Zum Auftakt haben wir gesprochen mit Georg Ehring. Georg, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Tag am 5.6.2023 war das. Ich mach's kurz und knackig. Sarah Zerback, der Name, an meiner Seite die ganze Zeit und mit voller kollegialer Redakteurs- und Redakteurinnen-Power Sandra Schulz. Wir, so viel kann ich verraten, sagen beide Danke fürs Hören, freuen uns gleichermaßen über Feedback an der tag@deutschlandfunk.de und auch auf die nächste Folge. Und die kommt ja schon in ein paar Stunden, nämlich morgen. Tschüss!